Ihr letztes gemeinsames Frühstück, das allen eher wie eine Henkersmahlzeit vorkam, nahmen Krates und seine Gefährten in der sonnendurchfluteten Vorhalle seines Hauses ein. Leandros hatte frisches Brot gekauft, das noch warm war und lecker duftete, und Hegesias hatte Eier gekocht. Doch irgendwie wollte an diesem Morgen keine Stimmung aufkommen. Krates ärgerte sich fast ein wenig über sich selbst, denn er hätte seine Kameraden lieber mit der guten Laune des Vorabends verabschiedet. Doch ihm schien der gleiche Kloß im Halse zu stecken wie den anderen, und so schwiegen sie sich während des gesamten Frühstücks nur an. Nachdem sie satt geworden waren und die Stille im Raum langsam unerträglich wurde, ging Krates in sein Zimmer und holte die drei Lederbeutel, die er am Vorabend mit jeweils 50 Kistophoren gefüllt hatte. »Nehmt es mir nicht übel, wenn ich euch nachher nicht zur Karawanserei begleite«, sagte Krates. »Ich kann lange Abschiede nun mal nicht leiden. Aber ich möchte euch ein Geschenk mitgeben, das euch den Weg nach Ankyra hoffentlich ein wenig einfacher oder zumindest doch angenehmer machen soll.« Lächelnd machte er die Runde und legte jedem seiner Treiber einen Geldbeutel vor die Füße. »Oh, das ist wirklich nett von dir«, sagte Leandros verlegen, »aber das können wir nicht annehmen.« »Aber natürlich könnt ihr das«, erwiderte Krates, »und ihr werdet es auch tun, denn ihr wisst doch gar nicht, was euch auf eurem Weg von hier bis nach Ankyra erwartet. Ich könnte euch 3 Dutzend von Eventualitäten aufzählen, in denen es vorteilhaft ist, wenn man über genügend Geld verfügt. Vielleicht begegnet ihr ja sogar Philemon, den ihr irgendeinem Sklavenhändler wieder abkaufen müsst.« Hegesias schnaubte verächtlich. »Noch vor einem Monat hätte ich das für einen geschmacklosen Scherz gehalten, aber es scheint ja alles möglich zu sein.« »Na schön, Krates, wir werden dein Geld annehmen, aber sollten wir uns eines Tages wiedersehen, möchte ich dir jede Kiste Föro zurückzahlen.« »Ach, Unsinn«, lachte Krates, »was soll ich denn damit? Du weißt, dass ich alles habe, was ich zum Leben brauche. Nehmt das Geld und genießt euer Leben.« Der folgende Abschied wurde dennoch lang und quälend. Sie nahmen sich gegenseitig in die Arme und wünschten sich Glück und Gesundheit. Krates gab ihnen seine herzlichsten Grüße an Timarchos und Alexandros mit auf den Weg und geleitete sie zur Haustür. Dann winkte er ein letztes Mal und schaute ihnen nach, bis sie mit ihren Pferden am Ende der Telephos-Gasse verschwunden waren. Benommen schloss er die Haustür und schlenderte in den Hof zurück. Hippias lehnte lethargisch an der Küchenmauer und Krates setzte sich ihm gegenüber. Eine ganze Weile saßen sie so da und schwiegen sich an, jeder in Gedanken und Erinnerungen versunken, bis sich Krates schließlich aufrichtete. Sie trugen das Geschirr in die Küche und verstauten die Frühstücksreste in der Vorratskammer. »Könntest du dir übrigens vorstellen«, fragte Krates, »hier den Hausmann zu spielen, oder soll ich uns lieber eine Magd holen?« »Jetzt ja nein«, lachte Hippias. »Noch vor 2 Wochen hätte ich das liebend gern für dich getan, Krates. Doch seitdem du mich davon überzeugt hast, dass ich ein freier Mann bin, möchte ich ehrlich gesagt lieber als Ingenieur arbeiten.« »Ah, das kann ich verstehen«, nickte Krates, »und ich würde es an deiner Stelle nicht anders machen. Bleibt nur zu hoffen, dass dich Plautus auch gebrauchen kann.« »Ich werde ihn heute auf seiner Baustelle besuchen. Er hat mir den Weg beschrieben und ich denke, ich werde mich gleich mal aufmachen.« »Dann richte ihm meine Grüße aus«, sagte Krates, »und bring ihm vor allem seinen Mantel mit, den er gestern Abend bei uns hat liegen lassen.« »Mach ich«, sagte Hippias und eilte in sein Zimmer. Als Hippias schon gegangen war, ging Krates noch einmal in den Hauptraum, um sich zu vergewissern, dass Hippias den Mantel auch wirklich mitgenommen hatte. Doch er schien es vergessen zu haben. So beschloss Krates, den Mantel selbst zurückzubringen und anschließend in die Unterstadt zu reiten, um Philopatros einen spontanen Besuch im Asklepieion abzustatten. Den Mantel unterm Arm und Pluto am Zügel klopfte er an der schweren Pforte des Nachbarhauses und wurde von einer hübschen jungen Frau begrüßt, die ihm die Tür öffnete. Ihr blondes Haar fiel ihr über die rechte Schulter und der eng anliegende Stoff ihres Kleides betonte ihre Brüste und die schlanke Taille. Krates fühlte sich wie verzaubert. Unfähig, irgendetwas zu sagen, hielt er ihr nur den Mantel entgegen. »Ach, Vaters Mantel«, lachte die junge Frau, »dann musst du Krates sein. Tritt ein, meine Mutter wird sich freuen, dich kennenzulernen.« Krates führte Pluto am Zügel und band ihn an eine der Vorhallensäulen hinter der Haustür. Der Hof seines Nachbarn war wesentlich größer als sein eigener. Ringsum wurde er von Hallen umspannt, hinter denen sich weitere Räume befanden. Eine stolze Frau gereiften Alters kam in den Hof und lächelte, als sie den Mantel ihres Mannes sah. Krates musterte sie schüchtern und konnte ihr ansehen, dass sie einst genauso hübsch gewesen sein musste wie ihre Tochter. Die jugendliche Schönheit war zwar den Falten des Alters gewichen, doch der natürliche Stolz in ihrem Ausdruck, ihr aufrechter Gang und die wachen Augen machten sie doch immer zu einer sehr attraktiven Frau. Du bist also der Philosoph Krates, begrüßte sie ihn mit einer angedeuteten Verbeugung. Mein Name ist Arete und das hier ist meine Tochter Stratonike. Plautus hat mir heute Morgen von eurem gemeinsamen Abend erzählt und er war sehr angetan. Aber vielleicht möchtest du dich setzen und etwas trinken? Krates lehnte dankend ab. Er wollte nur den Mantel vorbeibringen und sich dann wieder auf den Weg machen. Ha, ja, lachte Arete. Wenn mein lieber Mann nicht so vergesslich wäre, hätte er die Wasserleitung vermutlich längst fertiggestellt. Aber ich danke dir und ich werde ihn von dir grüßen. Stratonike brachte Krates wieder zur Tür und schenkte ihm ein bezauberndes Lächeln, das ihn noch lange beschäftigte. Die kleinen Gassen der Philetairäer waren in der Mittagshitze wie ausgestorben. Die Sonne schien direkt über der Stadt zu ruhen und verhinderte jegliche Schlagschatten. Um die Engpässe der Hauptstraße im Bereich der großen Gymnasiumbaustelle zu umgehen, versuchte sich Krates durch die Nebengässchen zu schlagen und fand tatsächlich eine Strecke, die zwar einen kleinen Umweg bedeutete, letztlich aber schneller war als der Weg über die Hauptstraße. Als er die Karawanserei passierte und einen verstohlenen Seitenblick riskierte, stellte er erleichtert fest, dass der Handelszug, mit dem Leandros und seine Gefährten nach Ankyra ziehen wollten, die Stadt bereits verlassen hatte. Die Hitze war jetzt unerträglich geworden, zumal auch der Wind, der in den letzten Tagen immer wieder für eine wohltuende Kühlung gesorgt hatte, endgültig eingeschlafen war. Die Luft über den Straßen flimmerte und die Wachmänner am eumenischen Stadttor dösten im Schatten der Eingänge vor sich hin. Krates nickte ihm kurz zu und passierte das Tor. Als er in die Ebene ritt, spürte er Plutos Erregung und er ließ ihn galoppieren. Krates war von der Schönheit seiner Nachbarstochter noch immer ganz verzaubert. Und wie sie ihn angelächelt hatte, bei Aphrodite, er konnte sie einfach nicht vergessen. Nach einer halben Stunde gelangte er an die Wegegabelung, an der er sich vor ein paar Tagen noch mit dem jungen Orpheus unterhalten hatte. Er folgte der heiligen Straße zum Asklepieion und erreichte schließlich das kleine Säulentor, das den ins Heiligtum führenden Weg überspannte. Er folgte dem schmalen Gang hinter dem Torbau und gelangte auf einen großen Vorplatz, der aus ebener Erde bestand und nur von einigen Bäumen bewachsen war. Während er Pluto an eine der Pinien band, ließ er die Atmosphäre dieses Ortes langsam auf sich wirken. Vor ihm lag eine lange Säulenhalle, hinter der sich eine Reihe von Räumen anschloss. Auf der Höhe des Weges, der ins Heiligtum führte, wurde der Vorplatz von einer übermannsgroßen Mauer geteilt. Und in der Mitte des Vorplatzes stand ein ummauertes Becken, in dem sich ganz offensichtlich eine heilige Quelle befand. Nördlich der Quelle und halb von Bäumen verdeckt, sah er einen kleinen Tempel mit einem vorgelagerten Altar, um den sich unzählige Votivsäulen und Weihgeschenke befanden. Vermutlich war dies der Tempel des Heilgottes Asklepios, doch das würde ihm Philopatros besser sagen können. Das Einzige, was Krates irritierte, war die Stille, die durch kein Gespräch und kein Geräusch gestört wurde, obwohl er doch annähernd 3 Dutzend Leute sah, die über den Vorplatz schlenderten oder das Wasser der heiligen Quelle tranken. Er winkte einen dieser Männer zu sich und erkundigte sich nach dem Arzt Philopatros. Der Mann zeigte auf die hinter ihm liegende Säulenhalle und meinte, Philopatros habe seinen Raum ganz links in der Ecke. Krates bedankte sich und begab sich vor die beschriebene Tür. Auf sein energisches Klopfen folgte die wohlvertraute Stimme seines Freundes und als Krates die Tür öffnete, begrüßte ihn Philopatros mit einem breiten Lächeln. »Krates, mein Lieber, das ist aber schön, dass du mal reinschaust. Darf ich dich ein bisschen rumführen oder musst du gleich weiter?« »Nein, ich habe Zeit mitgebracht.« Philopatros führte seinen Gast in den Nachbarraum und zeigte ihm die wissenschaftliche Bibliothek, die zwar noch ein wenig provisorisch aussah, Krates aber doch sichtlich beeindruckte. »Und wer«, fragte Krates, »schreibt das hier alles auf?« »Unsere Ärzte«, erläuterte Philopatros, »was übrigens auch immer wieder zu Verstimmungen führt, einerseits, weil sie nicht einsehen, dass es ihre Aufgabe sei, die bereits gewonnenen Erkenntnisse aufzuschreiben, zum zweiten, weil einige Kollegen ihre Erkenntnisse nicht jedermann preisgeben wollen, und zum dritten schließlich, weil die meisten eine so unleserliche Handschrift haben, dass sie kaum einer lesen kann.« Sie verließen die Bibliothek und gingen auf den Vorplatz mit dem kleinen Tempel, den Krates bereits gesehen hatte. »Das hier ist der Tempel des Asklepios«, fuhr Philopatros fort, »ohne seine göttlichen Kräfte wären wir hier aufgeschmissen. Denn ob einer leben oder sterben möchte, hängt weniger von unserem Können ab, als von der Kraft des Patienten, den Heilungsprozess aktiv zu beeinflussen. Und einem Gott scheint man leichter vertrauen zu können als uns.« Offenbar nickte Krates und betrachtete nachdenklich die vielen Weihinschriften dankbarer Patienten.